Ihr hört Radio Dreigland auf 102,3 MHz, auch heute am Samstag, den 2.5. Kurz was zu hören geben wird den Tag über um 11 Uhr in der Stunde, also ungefähr die Jazz Days in Jazz am Samstag von 11 bis 12, danach Musik aus Studio B. Wir präsentieren Ihnen die neuen aktuellen BRD Nonstop Revue des Jahres 1961. Reichlich all die Sendung 30 Jahre, aber immerhin 31, 12 bis 13 Uhr Musik aus Studio B. 13 Uhr dann verschiedene Infobeiträge der vergangenen Woche im Blick in die Woche zwischen 13 und 14 Uhr und danach unsere Sendung in anderen Sprachen. Persisch 14 Uhr, Arabisch 15 Uhr, Spanisch 16 Uhr, Italienisch 17 Uhr und Türkisch 18 Uhr. 19 Uhr Radio International zu Kurdistan. Massaker an der türkischen Organisation Doğubol, zudem etwas über die Antiterrorgesetze, eine Sendung durch die Türkei, Kurdistan-Gruppe, 19 bis 20 Uhr Radio International. Danach Hangi Dory Musik am Samstag von 20 bis 21 Uhr, Rock'n'Roll in Pipa Pelula von 21 bis 22 Uhr, Meet the Beat ab 22 Uhr, Mai 1967 sind wir immer noch, die Groovy Singers und eine LP von Jimi Hendrix zwischen 22 und 24 Uhr und schließlich ab 24 Uhr Bomb the Weeging mit einem Shocking News Spezial, Interviews und Live Mitschnitte mehrere von Cassandra Complex, Trial und Project Big Pig Food, heißt es wahrscheinlich schlecht zu lesen, ab 24 Uhr dieses. Soweit das Programm heute, 2.5. und jetzt geht's gleich los mit der Wiederholung des Infos vom gestrigen Samstag.
Von Radio Dreieckland.
Ja, und wie immer, heute Abend 18 Uhr das Freitagsinfo. 1. Mai ist es, natürlich haben wir das auch zum Thema gemacht, aber nicht nur. Wie immer auch dasselbe, die Telefonnummer hier im Studio ist die 31028, falls ihr Kritik, Anregungen und dergleichen habt. Und wir beginnen mit der Themenübersicht.
Ja, als erstes Thema haben wir vorgesehen, dass das Sammellager für Flüchtlinge wie in der Freiburger Vauban-Kaserne, Schnellabschiebung in Kriegsgebiete, nicht alles ist. Das sind nämlich nur einige offenbare Aspekte herrschender Flüchtlingspolitik. Ein anderer Aspekt geht im Verborgenen in Verhandlungen zwischen Regierungsstellen vor sich. Die osteuropäischen Staaten sollen als Gebiet definiert werden, die Flüchtlinge von den Kernstaaten Mitteleuropas abhalten. Das Grundrecht auf Asyl bräuchte dann gar nicht mehr abgeschafft zu werden, es wäre praktisch wirkungslos.
Ein zweites Thema. Los Angeles. 4 weiße Polizisten schlagen einen schwarzen Autofahrer zusammen, werden dabei gefilmt und kommen vor Gericht. Mittwoch dann das Urteil. Freispruch. Ein Urteilsspruch, der nicht isoliert betrachtet werden kann. Er steht in einer langen Reihe von Vorfällen. Er steht für den alltäglichen Rassismus der Weißen und vor allem der weißen Bullen gegenüber den Schwarzen. Doch ist dieser Freispruch zum Auslöser massiver Straßenkämpfe in Los Angeles geworden. Wir führten dazu ein Interview mit einer Mitarbeiterin einer Public Radio Station in Kalifornien. Dann das versprochene dritte Thema, der 1. Mai. Ein Tag mit Geschichte. Wir haben eine Zusammenschau von Mai-Aktivitäten zwischen Gewerkschaftsfeier und Kampftag aus verschiedenen Städten zusammengestellt. Die Schwerpunkte sind dabei Berlin und Zürich.
Thank you.
Flüchtlinge aus Trikonstaaten nur noch minimale Chancen haben, in die Metropolenstaaten zu flüchten, dürfte bekannt sein. Die meisten schaffen es nur in Lager in ähnlich armen Nachbarstaaten. Möglichkeiten, dem Elend und der Verfolgung zu entkommen, haben derzeit noch Menschen aus osteuropäischen Ländern. Doch die Politik wird aller Wahrscheinlichkeit nach dafür sorgen, dass sich dies in nicht zu ferner Zukunft ändert. Sollen doch die Menschen in ökonomisch niedergehenden Staaten des ehemaligen Ostblocks verrecken. Vor allem die deutsche Regierung treibt derzeit Projekte voran, die Osteuropa zum neuen Cordon Sanitaire machen sollen, der illegale Einwanderung abfängt. Im Oktober letzten Jahres fand in Berlin eine Konferenz mit sämtlichen ehemaligen Ostblockstaaten statt, deren offizielles Ziel es war,
kurzfristig als auch mittel- und langfristig wirkende Strategien und unterschiedliche Instrumente zu entwickeln, um den illegalen Wanderungsbewegungen mit Entschiedenheit und geeigneten Mitteln entgegenzutreten. Das war also das Ziel und da wurden dann entsprechende Maßnahmen beschlossen.
Ja. Olaf Deibler hat mir im Folgenden näher erläutert, welche Einzelmaßnahmen unter diesem Ziel der Kontrolle sogenannter illegaler Wanderungsbewegungen geplant werden.
Zum einen beschlossen wurde eine verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit, um, wie es heißt, die Schleuserkriminalität nach einem gemeinsamen taktischen Konzept zu bekämpfen. Ein anderer Punkt war, die Beförderungsunternehmen, also sprich Fluggesellschaften zum Beispiel oder Busgesellschaften, zu verpflichten, nur Personen zu befördern, die über die erforderlichen Grenzübertrittsdokumente verfügen. Das andere war, die Grenzkontrollen sowohl an den Grenzübergängen als auch außerhalb dieser Grenzübergänge zu verschärfen. Weiterer Punkt ist eine Abschreckung der illegal Beschäftigten in anderen in Staaten, hauptsächlich eben Westeuropas, die dann tatsächlich abgeschoben werden und mit Strafen belegt werden. Und Kern dieser Maßnahmen im Grunde sind dann Rücknahmeabkommen, sogenannte Rückabnahmeabkommen mit ein oder mehreren Staaten, die die Verpflichtung beinhalten, so auch wörtliches Zitat aus dem Kommuniqué, Personen zurückzunehmen, die aus dem eigenen Staat illegal in einen anderen Staat eingereist sind und von diesem so bald als möglich zurückgeschoben werden. Zitat Ende. Also als Beispiel für solche Art von Rücknahmeabkommen gab es einen Vertrag zwischen den Mitgliedstaaten des sogenannten Schengener Abkommens und Polen. Das war im März letzten Jahres, der Polen verpflichtete, all jene Personen wieder aufzunehmen, die von ihrem Territorium rechtswidrig, wie es heißt, in die Staaten dieses Schengener Clubs eingereist sind. Im Gegenzug hat sich dann die Schengener Gruppe verpflichtet, die Visumfreiheit einzuführen für Polen.
Werden in den osteuropäischen Staaten jetzt schon entsprechende Maßnahmen ergriffen?
Zum einen sehen sich die osteuropäischen Staaten gezwungen, die Grenzen ihrerseits Richtung Osten nun abzuschotten. Da haben Polen und Ungarn den Anfang bereits gemacht, indem sie ihr Militär zur Abwehr von Migrantinnen aus dem ehemaligen Sowjetunion an ihre Ostgrenze verlegt, das Militär. Und zum anderen werden sie natürlich auch gezwungen, die Fallstricke im eigenen Land, also sprich zum Beispiel Polen, Tschechoslowakei und so weiter, für die potenziellen Auswanderinnen aus dem eigenen Staatsgebiet zu perfektionieren. Das bedeutet also nichts anderes, als dass diese Staaten in Dienst genommen werden von Westeuropa, von der reichen Metropole EG als Schutzwall und als Auffangzone gegen Flüchtlinge.
Welche Gründe haben nun die osteuropäischen Staaten, ihrerseits Migration zu unterbinden? Wäre diese doch zum Beispiel ein Mittel, der eigenen Wirtschaft Devisen zu beschaffen?
Das sind mehrere Gründe. Zum einen wirtschaftliche Gründe. Sie versprechen sich natürlich, es gibt natürlich einen vehementen Druck von Seiten Westeuropa, diese Abkommen abzuschließen. Und deswegen versprechen sich diese osteuropäischen Staaten Wirtschaftshilfe, also in Form von Krediten und auch technisch-wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Zum anderen versprechen sie sich von diesen Abkommen auch politische Zusagen, wie zum Beispiel im Falle von Polen eine Visumfreiheit zwischen diesen Staaten, zum anderen zum Beispiel so etwas wie EG-Assoziierung oder Mitgliedschaft gar in der NATO und solche Dinge. Und zum dritten haben sie auch ein eigenständiges Interesse, diese Abwanderung, dieses sogenannte Brain Drain zu verhindern. Das heißt also, dass eben vorwiegend sehr, sehr hochqualifizierte Facharbeiter oder Facharbeiterinnen, also wie beispielsweise Lehrerinnen, Lehrer, Naturwissenschaftlerinnen, Naturwissenschaftler abwandern nach Westeuropa und damit sozusagen das Humankapital fehlt, um die zerrütteten Ökonomien in Osteuropa selbst aufzubauen.
Nun ist ja noch nicht abzusehen, ob die Maßnahmen gegen Migranten und Migrantinnen völlig verhindern, dass Menschen aus Osteuropa oder dem Maghreb nach Mitteleuropa kommen, beziehungsweise diese Länder als Transitwege nutzen. Wenn aber kaum noch Flüchtlinge eintreffen, wäre das doch ebenfalls nicht im Interesse der Politik, die eine gezielte Einwanderung fördert und braucht, wenn Mensch etwa an die sogenannten Aussiedler denkt. Über welche Maßnahmen werden denn jetzt die Leute dann gezielt hergeholt?
Was ich mir vorstellen kann und in welche Richtung auch die Migrationspolitik jetzt geht, ist tatsächlich im Rahmen eines sogenannten Einwanderungsgesetzes Menschen quotiert natürlich legal einreisen zu lassen. Das passt natürlich wunderbar in diese bisher herrschende Migrationspolitik, nämlich einerseits die Abschreckung, die Abschottung und die Abschiebung von Flüchtlingen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite dieser Migrationspolitik war schon seit jeher die gezielte Anwerbung und die gesteuerte Einfuhr von sogenannten Arbeitskräften. Ja? Und ein Einwanderungsgesetz basiert im Grunde auf einer Trennung, auf einer Selektion zwischen einerseits den sogenannten echten politischen Flüchtlingen, die ihr Echtheitszertifikat womöglich dadurch erwerben, dass sie eben gar nicht nach Westeuropa kommen, und zum anderen eben den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen. Und genau mit so einem Einwanderungsgesetz will man auch, wie es zum Beispiel in dem grünen Gesetzentwurf, was in den Bundestag eingebracht worden ist, die Entlastung des Asylrechts erreichen. Und im Grunde ist es nichts anderes, als dass diese Hetze von diesem massenhaften Missbrauch des Asylrechts wiederholt wird. Und genau dieses Einwanderungsgesetz basiert also auf einer Selektion und im Grunde auf einer Wertung, also welche Gründe legitim sind und welche nicht legitim sind, nach Westeuropa zu gelangen, und lässt also die Wanderungsmotivationen völlig außer Acht und gestaltet die Einwanderung wie immer nach dem Prinzip von Teile und Herrsche. Und so ein Einwanderungsgesetz vom materiellen Kern her ist nichts anderes als ein Ausleseinstrument, nämlich nach Staatsräson und auch den kapitalistischen Verwertungsinteressen.
Das heißt, also gegen dieses multikulturelle Konzept, das ja im Kern die Nutzbarmachung fremder Impulse vorsieht, gab es ja schon von verschiedenen Seiten Kritik. Welche Möglichkeiten einer Gegenwehr bleiben angesichts dieser weitreichenden Pläne überhaupt noch den Linken, die noch auf eine Solidarität mit Flüchtlingen setzen?
Wenn Menschen nicht mal über die Grenze kommen, wie soll man dann auch versuchen, sie überhaupt irgendwie zu versuchen, ihnen überhaupt hier eine Existenz zu ermöglichen? Insofern sehe ich, dass die Chancen schwinden werden. Was natürlich eine Falle ist, ist tatsächlich diese Forderung nach einem Einwanderungsgesetz aufzugreifen. Also weiterhin sollte es natürlich darum gehen, diese Forderung nach offenen Grenzen und nach einem Bleiberecht für alle aufrechtzuerhalten und ständig auch zu schauen, also mit wachsamem Auge zu verfolgen und auch zu denunzieren, was an Politik nun betrieben wird, der Abschottung. Ne?
Eine andere oft gebrauchte linke Formel ist ja, die Fluchtursachen seien zu bekämpfen.
Also eine Bekämpfung der Fluchtursachen ist nicht möglich ohne einen grundlegenden Wandel der ökonomischen und sozialen Weltordnung, die wir haben. Und daran hat von offizieller Seite niemand ein Interesse. Das muss man klar sehen. Und genau deswegen gibt es ja eben diese Symptomkurierung, deswegen gibt es ja diese Tendenz, die Mauern immer dichter und höher zu bauen, um eben diese Auswirkungen, die diese ausbeuterische und unterdrückerische Ordnung hat, eben zu begegnen.
zu den Straßenunruhen in Los Angeles und in anderen Städten der US-Westküste. Nun das angekündigte Interview, das wir mit einer Mitarbeiterin einer Public Radio Station in Los Angeles am gestrigen Donnerstagabend führten.
When the verdict came down not guilty, this is what precipitated the action that happened last night. And there were protests downtown.
Der Urteilsspruch nicht schuldig war der Anlass für die Ausschreitungen in der letzten Nacht. Es gab Proteste in Downtown vor der Stadtverwaltung und dem Polizeihauptquartier. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, Sachschäden und Brandstiftungen. Aber die heftigste Aufruhr fand in den Vierteln der Schwarzen statt. Mindestens 50 Gebäude wurden niedergebrannt. Die Wut der schwarzen Bevölkerung war so grenzenlos, dass sie in ihren eigenen Vierteln Wohnhäuser und Geschäfte von Schwarzen anzündeten.
Los Angeles gestern Abend. Nach einer Nacht, in der Ausgangssperre herrschte, in der die Nationalgarde vor den teuren und wichtigen Gebäuden patrouillierte, in der Menschen starben. Los Angeles. Vier Polizisten halten einen Autofahrer an, der schwarz ist. Sie prügeln auf ihn ein, zerschmettern ihm das Gesicht und ein Bein und verletzen ihn schwer. Die vier Polizisten werden dabei auf Video aufgezeichnet und trotz dieser erdrückenden Beweislast freigesprochen. Los Angeles. Bis Donnerstagabend starben 13 Menschen, 170 wurden verletzt. Wir sprachen gestern mit einer Mitarbeiterin einer Public Radio Station in Los Angeles. Von ihr wollten wir zunächst erfahren, wie dieses skandalöse Urteil zustande kam.
That the trial was not in Los Angeles. The trial was moved to a county, a rural community outside of Los Angeles.
Die Verhandlung fand nicht in Los Angeles selbst statt, sondern in einer Gemeinde außerhalb von Los Angeles, die vor allem von Weißen bewohnt wird, als äußerst konservativ gilt und in der zusätzlich noch viele Polizisten leben. Es waren auch keine Schwarzen unter den Geschworenen.
And so there were no blacks on the jury.
So unglaublich das Gerichtsurteil ist, nun, nach den Unruhen, soll politisch gekittet werden.
The Los Angeles County Prosecutor could perhaps appeal it. The other thing that is happening.
Vielleicht wird dieser Fall in die nächsthöhere Instanz gehen. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass die Regierung eine Untersuchung einleiten wird, inwieweit durch diesen Prozessausgang die Menschenrechte verletzt wurden.
Die Menschenrechte wurden brutal zusammengeschlagen. Neben den üblichen Lippenbekenntnissen der wie immer tief betroffenen Politiker sollen nun auch administrative Veränderungen dazu beitragen, die Lage zu entspannen.
A new police chief has been named for Los Angeles. He is a black man.
Es wurde ein neuer Polizeichef für Los Angeles ernannt, ein schwarzer Polizeichef. Er wird sein Amt ungefähr Mitte Juni antreten. Es wird erwartet, dass dies zu einer Änderung der Situation führen wird, zumindest was die Einstellung der Leute gegenüber der Polizei angeht. Man kann diesen Urteilsspruch nicht isoliert betrachten. Er steht in einer langen Reihe ähnlicher Vorfälle, von denen vor allem Teile der hispanischen, asiatischen und schwarzen Bevölkerung betroffen sind. Vorfälle, die aber nie an die Öffentlichkeit kamen und auch nie untersucht wurden.
LA, eine Stadt mit 150 Kilometern Durchmesser, mit klar getrennten Wohnghettos für jede Hautfarbe. Die Unruhen selbst finden bezeichnenderweise nur in den schwarzen Vierteln statt. Zwei Tage nach dem Urteilsspruch und rund 20 Stunden nach dem soeben gehörten Interview weiten sich die Proteste über ganz Kalifornien aus. Über Los Angeles, San Francisco und weitere Städte, auch über Atlanta in Georgia, ist mittlerweile der Ausnahmezustand verhängt worden. Allein in Los Angeles sind 4000 Mann der Nationalgarde zur Aufstandsbekämpfung losgeschickt worden. Innerhalb von zwei Tagen insgesamt 27 Tote, mehr als 900 Verletzte, weit über 400 Festnahmen, rund 1000 brennende Häuser. Scheinbar alles ein gefundenes Fressen für die Medien. Sensationsgier, bei der über der Opfer- und Schadensbilanz die gesellschaftlichen Hintergründe vergessen werden. Wenn weiße Bullen schwarze Menschen zusammenschlagen, weshalb, so könnte Mensch fragen, wehren sich Schwarze nicht direkt an der richtigen Stelle? Weshalb zünden sie die Häuser der Schwarzen an? Weshalb ist der Protest allein auf die schwarzen Ghettos eingeschränkt? Diskriminierung und Rassismus als Alltäglichkeit auf der einen Seite, inszenierte Betroffenheit und Laberei der weißen Politiker auf der anderen, denn wann hat es schon von deren Seite mal ernsthafte Bemühungen gegeben, den sozialen Status der Schwarzen tatsächlich zu verbessern? Oder die Duldung des gewalttätigen Rassismus der Bullen, der zugleich mit einem Freispruch belohnt wird, wenn in der sonstigen US-Justiz gerade mal Todesurteile und deren Vollstreckungen oder zum Beispiel verschärfte Gesetze zum Abtreibungsverbot wie selten Hochkonjunktur haben. Fragen, die wir in einem kurzen Studiogespräch diskutieren wollen. Doch vorher Musik von Ice-T, einem Hardcore-Rapper aus Los Angeles. Also bei mir im Studio ist jetzt ein Mensch, der in Los Angeles ein paar Eindrücke sammeln konnte, der selbst drüben gewesen ist. Und könntest du vielleicht mal so zur Einführung, achso, das kann ich direkt noch sagen, die Hörerinnen können sich natürlich hier in das Gespräch einschalten, 31028 hier in Freiburg. Aber jetzt an dich die Frage, welche Eindrücke konntest du da sammeln, also gerade so was die Situation zwischen Schwarzen und Weißen betrifft.
Ihr habt vorhin schon erzählt, dass LA also ausgedehnt ist über ein Gebiet von 150 Kilometern, Dimensionen, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Und du hast auch gesagt, dass die Wohngebiete sehr, sehr stark nach Rassen getrennt sind. Also der Prozentsatz der Schwarzen in LA ist sehr, sehr hoch für Kalifornien. Ich meine, das ist so etwa um die 30%. Wenn ich als weißer Tourist aber durch LA fahre, werde ich damit überhaupt nicht konfrontiert. Ich treffe recht wenig Schwarze, viel, viel weniger Schwarze als in New York beispielsweise. Kann mich natürlich auch nicht in Stadtteile wagen wie Compton, weil da eben sehr, sehr viel, ja eben fast ausschließlich Schwarze sind, und als Weißer gelte ich dann irgendwie als Freiwild. L.A. hat den Ruf, auch sehr, sehr viel härter zu sein, was Gewalttätigkeiten und so weiter anbelangt. Da gibt es sehr, sehr viel Bandenkriege, auch schwarze Banden. Damit hast du als Tourist kaum zu tun. Aber du erlebst eben ganz klar, wenn du durch Beverly Hills fährst, da ist sehr, sehr viel Sicherheit, alles sehr schön, sehr viel Polizei auch. Das ist in Stadtteilen wie Compton nicht so, weil auch ein weißer Polizist in Compton nicht sonderlich sicher ist. Da brodelt es.
Ja, ist es jetzt allein diese räumliche Distanzierung zwischen den Weißen und den Schwarzen? Oder spielt da jetzt auch eine soziale Struktur mit rein?
Natürlich kann ein Schwarzer sich theoretisch hocharbeiten irgendwie, dass auch sein Image ein anderes ist, dass er dann einen anderen Stadtteil erreichen kann als Wohngebiet. Das ist aber meistens einfach nicht der Fall, weil wenn ich in Compton groß werde, dann gehe ich da zur Schule und komme ganz konkret gar nicht in die Möglichkeit, habe gar nicht die Möglichkeit, irgendwie dieses finanzielle Gebiet zu verlassen. Ich bin halt arm geboren und habe kaum die Möglichkeit, irgendwie akzeptiert zu werden und als Bankier nach Beverly Hills zu ziehen. Das heißt also, wenn ich mich in einem Gebiet aufhalte, was in weißer Hand, sage ich jetzt mal, ist, kriege ich auch von schwarzer Gewalt nichts mit, es sei denn, da fährt mal ein Auto durch oder so und ich werde angebrüllt. Das ist mir persönlich nicht passiert. Nicht? Mhm. Aber insofern, weil es so separat ist örtlich, kriege ich auch in L.A. sehr viel weniger Rassenprobleme mit. Es ist von vornherein so geregelt, dass das gar nicht in Frage kommt.
Also als ich vorhin diese Meldung da auf dem Tisch liegen hatte, kam mir eigentlich als erste Frage, weshalb gehen die Schwarzen jetzt untereinander, ja, aufeinander los halt. Sie zünden die Häuser der Schwarzen an in ihrem Ghetto. Gut, natürlich, die weißen Bullen sind dabei, 4000 Mann, das sagte ich ja gerade. Aber es ist im Prinzip ein Kampf innerhalb des schwarzen Ghettos. Wie erklärst du dir das?
Zunächst habe ich auch mich gewundert. Dann ist aber sehr auffällig, was ich vorher gesagt habe, in Beverly Hills oder in weißen Stadtteilen ist das Ganze sehr, sehr viel mehr in der Hand der Polizei. Schwarze Stadtteile sind in der Hand der Schwarzen und ich denke, wenn man so eine Riot, so eine Straßenschlacht da anfängt und da brodelt es natürlich, da kommt die Message und da ist zunächst die Aggression, ist es sehr, sehr schwer, das da rauszutragen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr groß und die Polizei wird sicher versuchen, das in diesen Gebieten zu halten. Nun ist dann die Frage, warum schenkt man sich da nicht die Aggression, denn Schwarz gegen Schwarz ist an sich nicht Sinn der Sache. Aber man sieht, wie sehr diese Meldung die Welt doch irgendwie zu bewegen scheint. Und wenn in L.A., einer Millionenstadt sondergleichens, eine Sperrstunde und ein Ausnahmezustand eingestellt wird, dann ist das einfach auffällig, sodass die Schwarzen also durch diese Straßenschlachten, seien sie auch nur in ihrem Gebiet, erreichen, dass die Weltpresse und die Weltöffentlichkeit doch mitbekommt von diesem Problem. Jetzt frage ich mich, warum ist in L.A. eine Sperrstunde eingerichtet und ein Ausnahmezustand. Das heißt also, ich werde konfrontiert mit diesem offensichtlich ungerechten Urteil des amerikanischen Gerichts und werde damit doch konfrontiert mit den Rassenproblemen, die einfach immer noch bestehen. Es ist nicht so, dass das erledigt ist in Amerika mit dem Bürgerkrieg des letzten Jahrhunderts oder mit Martin Luther King 50er, 60er Jahre. Es ist einfach so, dass es immer noch ein sehr, sehr großes Problem ist, was den Schwarzen auf der Seele brennt, wie wir auch durch sehr, sehr viele Platten mitbekommen. Ice-T haben wir vorhin gehört, der sich einfach ständig damit beschäftigt und auch ständig die weiße Regierung oder die weiße Gesellschaft angreift. Das ist sehr, sehr präsent.
Ja, und glaubst du, dass halt jetzt dieser Rassismus von den Bullen, wie das jetzt bei diesem Vorfall hier war, nur Zufall ist? Oder ob das nicht vielleicht doch gang und gäbe ist, dass es eine Alltäglichkeit ist?
Ist für mich natürlich schwierig zu sagen, weil ich als weißer Tourist zumal in Amerika nur sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Polizei dort gemacht habe. Ich weiß aber auch von Musikern so aus diesem Genre, dass generell so ein Polizistenhass besteht. Also es gibt jetzt eine Platte, ich habe dir das von erzählt, auch wo Ice-T mitarbeitet, und die beginnt eben mit einem Hörspiel, wo ein Schwarzer zu einem Polizisten ans Auto geht und ihn um Hilfe bittet, weil er nicht weiterkommt, und der Polizist reagiert also: Du Arschloch, sagt er, ich helfe dir nicht, völlig grundlos, ich bin damit beschäftigt, mein Brötchen zu essen gerade. Und das ist eben vermutlich aus schwarzer Sicht sehr, sehr repräsentativ, sonst würde es nicht auf Platte gepresst. Und das kommt von, also sehr, sehr viele Hip-Hop-Bands haben das als Thema, Fuck the Police oder 911 is a Joke von Public Enemy. Ich will hier nicht zu sehr ins Musikbusiness abdriften, aber da ist das, und das und diese Hip-Hop-Bewegung in Amerika ist ja irgendwo Sprachrohr der Schwarzen.
Und meinst du, dass ein solcher momentaner Protest, wie das jetzt, also so ein Ausbruch, das, also dieser Freispruch für die Polizisten war ja quasi nur noch der Tropfen, der das dann zum Überlaufen gebracht hat. Glaubst du, dass das tatsächlich was bewirken kann jetzt? Also die Politiker beteuern natürlich eben, ach ja, was tut uns das leid und dergleichen. Hilft es was?
Zunächst mal ist ein schwarzer Bürgermeister, ihr habt es vorhin gesagt, jetzt ab Juni oder was, soll eingesetzt werden, Polizeichef für Los Angeles soll eingesetzt werden ab Juni. Das wird möglicherweise das schwarze Gemüt, um das mal so pauschal zu sagen, ein wenig besänftigen. Und so fühlt man sich zumindest nicht nur von weißer Hand regiert. Ich weiß nicht, inwieweit diese Bürgermeisterbestimmung jetzt mit diesen Protesten zusammenhängt. Letztendlich glaube ich, dass diese Art von Gewalt letztendlich wieder nur Gegengewalt provoziert, und ich fürchte, dass die Situation sich nur noch weiter verschlimmern wird. Ich sehe da auch keinen Ausweg.
Also es ist halt die Frage, ob es ein Ausweg ist, wenn sie da einen Typen zum Bullen ernennen, also wo klar ist, dass Kriminalität also irgendwie der größte Wachstumssektor in den USA derzeit ist.
Ja,
oder?
Richtig.
Also ich glaube, es gibt so Zahlen, dass halt irgendwie in New York jedes Jahr 3 Knäste gebaut werden.
Ja. Ja, nee, ist sicher nicht eine Sache, die irgendwas verbessern kann. Aber so oberflächlich ist das halt, es wäscht auch so ein bisschen die Hände der weißen Regierung rein, nicht? Also wie gesagt, ich fürchte, es wird sich nicht verbessern in nächster Zeit. Das ist eine Sache, die genauso wie die Frauenbewegung auch einfach Jahre, Jahrzehnte braucht, um irgendwie gewisse Fortschritte zu machen.
Okay, ich denke, wir beenden das Gespräch mal. Wir spielen jetzt ein Stück Musik, da ist vielleicht ein Anruf, der soll wir sofort drauf?
Der will sofort drauf,
ja. Okay, dann kommt er jetzt drauf.
Hallo? Ja. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Okay, ich wollte eigentlich noch ganz kurz was zu diesem Statement sagen eben. Und zwar ja zu dieser Perspektive, die jetzt dieser Widerstand da hat. Ich sehe das ein bisschen hoffnungsloser. Ich habe das Interview geführt mit der Frau, also diesen Beitrag gemacht. Und es kam für mich so rüber, dass letztlich, wie gesagt, die Riots eben in den schwarzen Vierteln deswegen stattfanden, weil die schwarzen Viertel mehr oder weniger abgeriegelt wurden. Das erinnert mich so ein bisschen auch an die, ja, vielleicht könnte man das so ein bisschen übertragen auf Berlin, wo ja auch zumindest einmal Kreuzberg dicht gemacht wurde und letztlich die Leute nicht mehr rauskamen. Sowas scheint bei Riots in den USA gang und gäbe zu sein. Und ich denke, oder ich habe ich sehe diese Riots im Moment eher so wie unkontrollierte Ausbrüche nach dem, also so Hassausbrüche, die dann doch den Schwarzen da mehr schaden.
Ja, sicherlich werden die den Schwarzen mehr schaden, denke ich auch. Ich denke, da hast du recht. Das ist unüberlegte im Moment, spielt eine große Rolle, aber das Positive ist einfach, dass es doch auch rausgetragen wird auf diese Weise und die Welt möglicherweise sich dieses Rassenproblems bewusster wird.
Dann allerdings nur
Nebeneffekt.
Das ist ein Nebeneffekt, und beziehungsweise vielleicht auch aus einer europäischen Sicht oder einer westdeutschen Sicht irgendwie ganz schön. Ja, dann könnte sich da was entwickeln und so. Ich denke dennoch, dass ein Stück weit auch diese Strategie der Weißen aufgegangen ist. Wenn die Schwarzen ausflippen, machen wir dicht und lassen die sich erstmal gegenseitig killen. So kam es jedenfalls für mich rüber. Ich habe dann noch was mitgekriegt, dass eben beispielsweise gerade in den Kirchen, in den schwarzen Ghettos, gerade wieder versucht wird, ein Stück weit diese Ausbrüche runterzukriegen. Also gerade die schwarzen Pfarrer versuchen, ein bisschen die Wut, die sich jetzt auch, wie gesagt, schwarz gegen schwarz läuft, wieder runterzukriegen, vielleicht auf so einen politische Ebene, dass die Leute gemeinsam Widerstand leisten als Perspektive. Aber das ist ja im Moment wohl auch nicht abzusehen, denke ich. Oder hast du da irgendwie Erfahrung beispielsweise, das vielleicht jetzt noch als Frage, inwieweit ein gemeinsames Bewusstsein auch da ist, also inwieweit da beispielsweise auch politische Arbeit geleistet wird von Schwarzen, die vielleicht auch populär ist?
Ja, ich bin nicht so firm mit der US-amerikanischen politischen Situation. Ich erinnere mich aber an Leute wie Jesse Jackson, die sicherlich auch eine schwarze Meinung repräsentiert haben und dann auch relativ erfolgreich waren. Das ist ja zumindest mal ein Lichtblick, denke ich. Obwohl das auch heute wieder so ein bisschen Vergangenheit zu sein scheint. Sonst gibt es sicher irgendwelche Gruppierungen, die versuchen, sowas auf die Beine zu stellen. Aber wie Herr Thomas, denke ich, eben gesagt hat, ist die Anzahl der Gewalt, die wird immer, Thomas ist falsch, die Gewalt wird immer mehr, Verbrechen werden immer mehr in Amerika und der prozentuale Anteil der Schwarzen an diesen Verbrechen wird eben auch immer höher. Insofern wird das Problem immer größer und lässt sich kaum durch Gruppierungen oder durch politische Bemühungen, wenn sie am Ansatz nur beginnen, regulieren. Nicht? Alles sehr, was du gesagt hast, ist richtig. Es ist eine hoffnungslose Situation in Amerika, die immer schlimmer wird.
Ich denke halt, nach wie vor ist es auch ein bisschen problematisch, jetzt auch für uns in die Situation so reinzudenken. Du hast es eben auch gesagt, die Stellung, die du als Tourist dann da drüben hast, lässt erstmal ein Hineindenken so nicht zu. Also das können wir immer nur versuchen, irgendwie so von oben herab.
Ja, du siehst eben, wie wenig du damit konfrontiert bist. Du hörst aber auf der anderen Seite den hohen prozentualen Anteil der Schwarzen an den Morden und Verbrechen jeder Art. Und dann musst du den Schluss ziehen, dass du einfach nur das cleane Amerika mitkriegst als Tourist. Erfährst aber, dass es ein anderes gibt, dass daraus schließe ich dann wieder eine Ghettoisierung und werde mir des Problems dann doch wieder bewusst. So. Halt nicht hautnah, aber mit ein bisschen überlegen.
Okay, ich denke mal, das reicht jetzt gerade, oder?
Also ja, ich denke nur gerade noch.
Wir spielen noch ein Stück Musik, falls vielleicht noch andere Anrufe kommen oder so, und danach kommen noch ein paar andere Beiträge heute im Info bis 19 Uhr, wollen wir das beendet haben. Okay?
Okay.
Danke für den Anruf.
I'm tired of this shit, man. I'm ready to get the fuck out of here. You with it? Word, let's break out of here. All right, word up. I got to go, man. Yo, homeboy, you wanna go? No, man. Yo, fuck you then, man. Yo, E, you with it?
Yo, I'm with it, man.
Yo, let's get the posse, man. We gon' blow this hot dog stand, man. Fuck these police down here, man.
Word, we don't need this.
Hit the gate. Here we go, I'm moving off death row. You gotta keep up hops, you can't be slow. Cause the towers are high, they got the hype gaps. Check the perimeter's good, read the maps. It's night, they might not see us. Cause if they catch us after, they'll bleed us. Shoot us, kill us, dump us in a dark ditch. Clean it up, call it a gang hit. I gotta make my move cause I'm a renegade. I recognize when mind techniques are being played. It's a plot they use to keep down another. Here comes another brainwashed brother.
Yo, man, it sound like you selling out to me, cause I'm from the ghetto, man. I'm supposed to stay in the ghetto all my life. We ain't never supposed to leave here. We black, we supposed to be poor.
Shut up, do you know how dumb you sound? That mentality will keep my people down. Nobody wants to live in an urban war. You live there cause your parents were poor. They live there cause theirs were also. Get yourself together, hit the gates, bro. You gotta get out, you gotta get out. Why? Gotta get out, you gotta get out. Why? You gotta get out, you gotta get out. Why? Cause the fields are where you die. Try to keep
keep us running and running faster. But I ain't running from you, I'm running at you. And my posse's thick, but I'm mill strong. Too late to make up now, cause it's on. I'm the one that's got you in constant fear. I'm the nigga you should've killed last year. But you played yourself, you let me gain wealth.
Der 1. Mai, Tag der roten Würste, Dixieland-Bands, Gulaschsuppen der Arbeiterwohlfahrt, Nelken- und Baskenmützen, der Harlekine des DGB, die dieses Jahr zum europafreundlichen Rheininselmai in Neuf-Brisach mit Schulterschluss vorher auf der Rheinbrücke mit den französischen Freunden laden. Der 1. Mai, früher oftmals Kraftprobe zwischen Arbeiterinnen und kapitalistischem Staat, so etwa 1929, als in Berlin 31 Arbeiterinnen auf einer Kundgebung aus der Menge heraus von der Polizei erschossen wurden. Viele Klischees ranken sich mittlerweile um diesen Tag, dem Tag der Arbeit, wie er seit dem Zweiten Weltkrieg offiziell heißt. Klischees, die genährt sind aus alten Hoffnungen und Bildern von Revolutionen und Klassenkampf, mit Splittern sozialistischer Romantik, in denen die Klischees schimmern. Aber in diesem Wetterleuchten aus gewerkschaftlichen Nelkenpflücken und revolutionärem Abenddämmer geht unter, dass dieser Tag eine Geschichte hat, die ohne Romantik ist und ganz eng mit der heutigen Realität des kapitalistischen BRD-Staates zu tun hat. In den Lebensbedingungen herrschen, die Grund genug sind, an einem Tag, der vor allem Ausdruck einer antikapitalistischen Perspektive sein sollte, eine solche Perspektive auch heute noch demonstrativ vorzustellen. Im Folgenden dazu eine Zusammenschau verschiedener 1. Mai-Aktivitäten, revolutionärer und weniger revolutionärer. Wie sahen am heutigen Mai die Feste, die Inhalte und die Auseinandersetzungen aus? In Rostock, Karlsruhe, Lörrach, in Berlin und in Zürich. Ob der 1. Mai in Rostock repräsentativ für die anderen Mai-Aktivitäten in der ehemaligen DDR sind, wissen wir nicht. Jochen Schmachtel, Stadtjugendpastor von Rostock, gibt ein Stimmungsbild.
Also um 9:30 ging das los mit einem Liedermacher auf der Bühne und als wir ankamen, waren also eine Reihe von Leuten da, der Platz also vielleicht ein Viertel gefüllt, der große Marktplatz in Rostock an der Marienkirche und längs der Fahrbahn waren jede Menge Stände aufgebaut von Parteien und von Bürgerbewegungen, die Material verkauften oder Handzettel weitergaben, zur Diskussion einluden. Ja, es kam dann um 10 oder kurz nach 10 zu einer Mai-Kundgebung, wo drei Leute gesprochen haben. Einmal war es jemand von der Bürgerbewegung, der wohl das Ganze mit oder die das Ganze mit organisiert hatte. Und dann hat jemand, also eine Studentin, gesprochen zur Situation der Universität in Rostock und dann noch der Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Also was der da getönt hat, weiß ich nicht, weil ich auch nicht wusste, warum der da also sprechen oder nicht sprechen darf. Hab mit
eingeladen zu dieser Kundgebung hatte im Ganzen übrigens der DGB. Hier in der alten BRD für viele Grund genug, eine eigene, separate Demo durchzuführen. Nicht so in Rostock.
Und dann gab es also, was weiß ich, jemand, der durch die Gegend rannte und eine Revolution wollte und meinte, sie muss ja nicht gleich sein, als wir ihn darauf ansprachen, dass das vielleicht nicht die gute Zeit jetzt dafür wäre. Aber grundsätzlich wäre er dafür, dass sich irgendwas verändert und es stellte sich heraus, dass er von der Antifa, also von der also Antifa-Gruppe ist Antifaschismus-Gruppe und ja, man kriegte mit, dass die sich auch noch einmal die Woche im Haus der Demokratie treffen. Also so kleine Grüppchen, die man sonst in der Öffentlichkeit wenig oder zu wenig wahrnimmt, die waren da gut wahrzunehmen.
Dass die Menschen in der ehemaligen DDR ein anderes Verhältnis zum 1. Mai haben, kann Mensch sich denken. Dies kommt auch in den Themen der Kundgebung zum Ausdruck.
Beiträge hatte ich den Eindruck, waren alle sehr viral. Also der, ich glaube, Thirse, nee, jetzt weiß ich gar nicht, wie er hieß am Anfang. Na, ist ja egal. Von der Bürgerbewegung, der hat da nochmal drauf angesprochen, erstmal auf die Geschichte der Mai-Demonstration innerhalb der DDR. Dass es ja früher so war, dass alle Schulen, alle Sportvereine, alle Betriebe zu der Demo zu der Demonstration mussten, weil sie quasi verpflichtet waren oder irgendwelche Schutzgebühren oder irgendwelche Gelder dann bekamen oder sowas. Und dass es ja nun was anderes ist, wenn man am 1. Mai-Tag sich trifft, aus freien Stücken und aus freier Entscheidung heraus. Und hat aber nochmal so die Situation vor Augen geführt, wie sie zurzeit hier ist, dass also eigentlich jeder zweite arbeitslos ist in Mecklenburg-Vorpommern. Also wenn man mal die Kurzarbeiter und Umschüler oder was weiß ich, ABM-Kräfte mit einberechnet, ne? Und
Themen wie Europa 92, Rassismus oder 500 Jahre Kolonialismus spielten keine Rolle. Alles blieb im Rahmen eines DGB-Volksfestes. Dies bestätigten uns auch Leute aus Halle und Magdeburg. In Karlsruhe dagegen gab es eine, wenn auch kleine, revolutionäre 1. Mai-Demo.
Also wir haben uns im Vorfeld überlegt, die ganzen letzten Jahre gab es halt immer eine DGB-Demo, die völlig festgelegt war in der Route und wo eben ganz wenig Leute mitgelaufen sind und wo von vornherein klar war, dass wir da keine Redebeiträge kriegen. Und die Sache war die, dass viele Leute halt irgendwie hinterher mitgemacht haben, weil es im Stadtgarten ein großes Fest gibt und ab und zu haben wir da eben Stände machen können, so von Antifa-Gruppen oder von Angehörigengruppen. Und letztes Jahr war es so, dass die diesen Stand erst verbieten wollten von den Angehörigengruppen. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir jetzt endgültig die Schnauze voll haben, uns vom DGB abhängig zu machen, zumal die Politik vom DGB ja nun wirklich nicht unsere ist und wir genau diese staatstragende Funktion, die haben, eben angreifen in allem. Und deswegen haben wir beschlossen, dieses Jahr eine eigene 1. Mai-Demo zu machen. Wir, das heißt in dem Fall autonome Gruppen, Stefanienstraße, ein Umfeld und so Leute, Antifa-Gruppen halt. Das hat zu ziemlich heftigen Diskussionen geführt mit verschiedenen Gruppen. Hier gab es diese Kampagne 92-Gruppe, die zum größten Teil alle sich auch von Anfang an auf die DGB-Seite gestellt haben, weil sie anschließend Stände machen konnten, weil sie diesmal einen Redebeitrag kriegen durften auf der Demo, weil hier dieser Vorsitzende, der hier zuständig ist für diese ganze Sache in Karlsruhe, das ist jetzt ein anderer und der ist jetzt wesentlich liberaler und wir wurden furchtbar angepisst, wieso wir ausgerechnet dieses Jahr eine eigene Demo machen wollten, das wäre Spaltung der Linken und so weiter und so fort. Und wir haben dann halt in den verschiedenen Gruppen diskutiert und alle haben sich irgendwie persönlich, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, angegriffen gefühlt, weil sie selber irgendwie in einer Gewerkschaft sind und weil sie dachten, wir würden jetzt alle Leute angreifen, die gewerkschaftlich arbeiten. Und wir haben dann versucht, in den Diskussionen klarzumachen, dass es uns nicht darum geht, sondern um die Politik des DGB.
In Karlsruhe gab es also ernsthafte Diskussionen über die Teilnahme am DGB-Mai. Die kurdischen Gruppen zum Beispiel entschlossen sich nach einigem Überlegen an der DGB-Kundgebung teilzunehmen, weil sie dort wie immer einen Stand aufstellen konnten und diesmal auch einen Redebeitrag zugesichert bekamen. Die Themen der Mai-Demo der autonomen Gruppen waren übrigens vor allem Europa 92, Faschismus und Staat, ein Beitrag zu Kurdistan und außerdem ein sicherlich kritischer Beitrag zum DGB. Für Freiburg war ja angesagt, zur Demo nach Lörrach zu fahren. Dort fanden sich auch ca. 20 Freiburgerinnen ein. Insgesamt waren 200 bis 300 Leute in Lörrach dabei, davon auch 30 aus Basel. Inhaltlich ging es vor allem um Antifa-Themen, nachdem Anfang Januars Kinds ein ausländisches Kind bedroht hatten und Ende Februar mit Nazi-Parolen durch die Stadt zogen. Außerdem wurde eine ausländische Familie von jungen Faschisten zum Teil krankenhausreif geschlagen. Nach zwei Zwischenkundgebungen zu Rassismus und zu Kurdistan ging es dann am Schluss zur DGB-Kundgebung.
Unsere Abschlusskundgebung bei der Kundgebung vom DGB gemacht, wobei der DGB uns kein Rederecht eingeräumt hat. Das haben wir dann irgendwie dadurch durchgesetzt, dass wir halt mit 200 Leuten an eine Kundgebung vom DGB mit vielleicht waren es 300 oder höchstens Leute einfach durchgesetzt haben, indem wir uns einerseits solidarisch erklärt haben zu den Streiks, die im Moment vom DGB laufen, und aber noch unsere rübergebracht haben, dass es wichtig, also was für uns auch der 1. Mai ist, also nicht 1. Mai irgendwie Würstchen essen irgendwie und Bier trinken irgendwie, sondern dass es auch irgendwie ein Teil unser Kampftag ist, so auf die Straße zu gehen.
Der 1. Mai, ein Kampftag? In Berlin traf dies die letzten Jahre meist zu, leider auch im negativen Sinn. Auch heute war einiges Schlimmes zu erwarten. Nicht nur hatten sich 4000 Mann Polizei und Bundesgrenzschutz aufgestellt, um die revolutionäre 1. Mai-Demo der autonomen Gruppen zu bewachen. Für den Nachmittag hatte auch die faschistische FAP am Prenzlauer Berg zu einer Mai-Demo aufgerufen.
Ja, es gab heute in Berlin zwei Veranstaltungen, will ich das mal nennen. Also zunächst West-Berlin war die Demo von Autonomen organisiert, die revolutionäre 1. Mai-Demo, an der jetzt etwa 15.000 Leute teilgenommen haben. Das ist eigentlich ist nicht besonders viel, ist aber jetzt auch nicht wenig. Die Demo hat ungefähr 3 Stunden gedauert. Die war jetzt um kurz nach 16 Uhr wurde sie aufgelöst, also als aufgelöst erklärt. Erstmal zu den Redebeiträgen, die gekommen sind, fand ich sehr, sehr, sehr gehaltvoll. Also die meisten Redebeiträge haben sich so auf Umstrukturierungssachen in den verschiedenen Kiezen bezogen, wo auch jeweils an den Stellen, wo der Zug gerade war, also erklärt wurde, was da gerade Sache ist. Dann waren ziemlich viele Redebeiträge auch zu Frauen, Patriarchat und Sexismus. Und einige waren auch zu Knast und zu Rassismus. Überhaupt kein Thema war 500 Jahre Conquista.
Und Europa?
Europa war eigentlich auch kein Thema. Es war also eigentlich der Schwerpunkt lag schon auf Berlin und das, was in Berlin gerade passiert in den Redebeiträgen. Und eben, was da an den Stellen gerade geplant ist. Und dann der Ausgangspunkt war bei eben Oranienplatz. Und es war auch der Endpunkt halt nach 3 Stunden. Dann vielleicht jetzt doch ein bisschen was zu den Umständen. Also da gibt es eigentlich 2 Sachen. So das eine war so eine dogmatische linke Gruppe, so ein Bündnis, was sich RIM nennt. Und die sich dann ziemlich brutal in diesen Zug reingedrängt haben und ziemlich militant aufgetreten sind, die dann auch mitgefahren sind ein Stück weit und die dann auch wieder rausgetrieben worden sind aus diesem Zug, also von Veranstaltern, von Demonstrantinnen, weil die keinen Bock darauf hatten, auf diese RIM. Und da gab es auch so 10 bis 20 Verletzte so bei denen, weil die ziemlich militant sich auch gewehrt haben so und wollen unbedingt mitfahren und die anderen wollten es nicht. Und es gab ziemlich Auseinandersetzungen, da haben sich die Bullen noch irgendwie eingemischt.
Ja, aus welchem Grund? Diese Masche, in den Demozug einzubrechen, hatte die RIM schon letztes Jahr versucht, nachdem sie mit ihrer Demorude sich im Vorbereitungsplenum nicht durchsetzen konnte. Die RIM schließlich wurde nach einiger Zeit aus dem Demozug wieder abgedrängt.
Also von Bullen her oder überhaupt von der Gewalt her war, wie ich gehört habe, soll relativ friedlich gewesen sein. Also nicht so wie im letzten Jahr. Gab aber trotzdem eine Menge Tränengas, flogen eine Menge Mollys und hier und da sind Wagen auch in Flammen aufgegangen, also Bullenwagen. In Flammen aufgegangen und ein paar Mal, also an verschiedenen Stellen so beim Zug war mal so Chaos, aber es war eigentlich nie so, dass die ganze Demo so in ihrem Stand so gefährdet war. Also es ging ja dann noch immer irgendwie weiter, trotz eben dieser einzelnen Gefechte und es ging auch bis zuletzt in einer relativen Geschlossenheit ging der Zug auch zu Ende. Nur war die Situation dann so, wurde es kein Fest geplant nach dem Zug, sondern es wurde so als aufgelöst erklärt. Aber die Leute standen da alle irgendwie noch rum und die Bullen sind dann gleich raus und sind so in 20er-Trupp so mit gezückten Knüppeln so durch die Mengen gelaufen und es gab dann an jeder Ecke kleine Scharmützel und die haben sich dann total gesteigert. Und was dann dazu geführt hat, dass die mit ihren Wasserwerfern da die ganze Oranienstraße hoch und runter gefahren sind und alles so platt machen, was sich denen in den Weg stellt, dass jetzt immer noch eigentlich so diese Auseinandersetzungen so noch im Gange sind. Also da sind überall noch, stehen Leute rum, ziemlich viele, also von diesen 15.000 Leuten sind dann noch eine Menge da und Bullen ja auch ein paar Tausend. Und überall hörst du mal, wie das Molly, fliegt Molly oder fliegt Tränengas oder fahren plötzlich Bullen irgendwo in irgendwelche Menschenmengen rein, das läuft noch. Und es ist eigentlich, die Atmosphäre ist ziemlich aggressiv und ziemlich geladen.
Also berichtet wurde von 40 Verhaftungen und fortlaufenden Prügeleien an verschiedenen Ecken, wo auch weiter verhaftet wird. Für den Abend ist zu zwei Kiezumzügen am Prenzlauer Berg und in Kreuzberg aufgerufen, wo weitere Auseinandersetzungen befürchtet werden. Die FAP-Demo endete übrigens kläglich. Auf dem Thälmannplatz im Ostteil der Stadt hatte der Bundesgrenzschutz 80 Faschos vorläufig eingekesselt und die Demonstration mittlerweile aufgelöst. Bei kleineren Auseinandersetzungen sollen dabei auch 4 Antifas verhaftet worden sein. Von verhafteten Faschos ist dagegen nichts bekannt.
Eine 1. Mai-Demonstration zu vermelden gibt's auch aus Zürich. Dort gingen unter dem Motto gegen Fremdenhass und Sozialabbau und für die Sicherung unserer Beschäftigung 4.000 bis 5.000 Menschen bei der offiziellen Gewerkschaftsdemonstration auf die Straße. Wir haben uns dazu bei Radio Lora erkundigt.
War das eine kämpferische Demo oder wurden die Forderungen offensiv vorgetragen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist vielleicht das Enttäuschende dieses Jahr. Es war weder kämpferisch noch offensiv. Und das war auch der Eindruck der Gesamtdemonstration. Die Leute liefen so ganz friedlich dahin und viele sagten uns auch, wir sind glücklich, mit Gleichgesinnten einen schönen Tag zu verbringen.
Das ein wichtiges Thema sind ja wohl trotzdem Arbeitsplätze, weil, soweit ich informiert bin, gibt es in der Schweiz gerade einen Arbeitsplatzabbau oder?
Einen sehr großen, ja. Ja, da bist du sehr richtig informiert. Und da komischerweise hat es Dinge gegeben, die zeigen, dass die Gewerkschaften nicht mehr so am Ball sind. Denn es gab sogar eine Gewerkschaft, die Gewerkschaft Druck und Papier, die hat sogar auf ihrem Transparent geschrieben, mehr Arbeit. Und dabei sind ja wirklich sehr viele Leute von Arbeitslosigkeit betroffen. Und da hat es kein einziges Transparent. Ein ähnliches ging noch in die Richtung von den sozialdemokratischen Frauen. Die hatten Frauenlos, Arbeitslos und wiesen darauf hin, dass sie die Frauen häufig zuerst betroffen sind von Kündigungen, zum Beispiel bei Teilzeitarbeit oder bei Hilfsarbeiten, dass sie als Erste drankommen.
Die Themen wurden in Zürich also vor allen Dingen von außen in die erste Mai-Demonstration hereingetragen, wie zum Beispiel auch das Thema, dass versucht wird, einen Volksentscheid gegen ein Militärflugzeug zu initiieren. Auch der folgende Redebeitrag kam mehr von außen.
Da gab es von der Gruppe von hauptsächlich Frauen, die also nicht in der Union der Postgewerkschaft sind, einen ziemlich klaren Angriff gegenüber der Postgewerkschaft, nämlich unter dem Motto, unser Monster ist gelb, aber wir sehen rot. Und das beschreibt eigentlich insgesamt die Situation von ihnen, dass die ganz ungarantierte Arbeitsplätze nur noch haben, entgarantiert werden und dass sie sich dagegen wehren und dass diese Entgarantierung eigentlich von dieser Postgewerkschaft immer, dass sie eigentlich nie was dagegen unternommen haben und jetzt im Prinzip von der Situation stehen, wo sich das langsam aber sicher auswirkt auf die gesamten Arbeitsplätze in der Post, anhand auch der Rezension, die gerade hier in der Schweiz so langsam sich entwickelt.
Internationalistische Beiträge aus Kurdistan und Guatemala ließen sich so zusammenfassen.
Auch ein internationalistischer Grüße an die kämpfenden und arbeitenden Menschen hier gerichtet hat, auch mit dem Aufruf, dass im Prinzip eigentlich es keine Nation gibt für die Proletarierinnen, sondern dass sie sich gemeinsam weltweit organisieren müssen für ihre Rechte.
Schon in der offiziellen Demonstration hatte sich ein kleiner revolutionärer Block gebildet. Dieser startete nach Ende der Absturzkundgebung dann die obligatorische Nachdemo.
Es haben sich 500, 600 Leute dann zu der Nachdemo entschlossen, sind dann ziemlich entschlossen und geschlossen Richtung Stadt gelaufen. Aus dem revolutionären Block gab es schon während der Demo ein paar Angriffe gegen Symbole, würde ich mal sagen, des Imperialismus, wie McDonald's zum Beispiel, oder ein paar Banken, da flogen schon Farbeier und ein paar Scheiben wurden eingeschmissen. Und das Ganze ist dann eigentlich auf der Nachdemo dann weitergegangen. Man muss dazu sagen, dass sich die Bullerei total zurückgehalten hat, außer gegen Ende, als dann noch die Hauptpolizeiwache angegriffen wurde, haben die eigentlich sich total zurückgehalten und nur halt an der Stelle dann mit Gummischrot und Gas geschossen. Die Demo hat sich aber dadurch nicht in irgendeiner Form kleinkriegen lassen. Es wurden dann diverse Barrikaden gebaut, Straßen wurden zugemacht und es gab dann diverse Scheiben noch, die eingeflogen sind. Und man kann eigentlich sagen, es gab da, soweit wir mitgekriegt haben, auch keine Verletzten oder Festnahmen. Von daher ist es eigentlich für die Leute hier, soweit wir es einschätzen können, recht gut gelaufen, die Demo.
Soweit einige Redebeiträge der Zürcher Demo könnt ihr hier bei Radio Dreieckland voraussichtlich am Montag, 11. Mai ab 14.30 Uhr bei Radio International hören.
So, das war zum Abschluss der Infosendung nochmal ein musikalischer Gruß vom diesjährigen Spechtpassagenfest, wie jedes Jahr beim 1. Mai. Das war also das
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.